Drei von vier dieser vorzeitigen Todesfälle fielen auf Personen, die 75 Jahre oder älter waren.
Zu Tisch bitte. Der Podcast über Ernährung und eure Orientierung zwischen Mythen und Wissenschaft.
Moin und hallo aus Niedersachsen. Wir begrüßen euch zum gemeinsamen Podcast der DGE-Sektion und der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Niedersachsen. Ich bin Celine Dütztag.
Und ich Nicole Eckelmann. Am 4. Juni ist der bundesweite Hitzeaktionstag. Unter dem Motto Deutschland hitzeresilient machen, wir übernehmen Verantwortung, also gemeint ist, wie können wir mit Hitze besser umgehen, soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Klimawandel deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Das betrifft ganz besonders vulnerable Gruppen wie Kinder und ältere Menschen. Wie wir uns vor allem in der Kita besser auf die Hitzewellen einstellen können, das haben wir bereits in der Folge aus der dritten Staffel besprochen. Heute schauen wir uns an, wie eine hitzeangepasste Ernährung im Alter aussehen kann und wie das ganz konkret in den Pflegeeinrichtungen gelingen kann.
Zu Gast ist dafür heute, wie bereits in der Folge der dritten Staffel, Larissa Federmann von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen e.V., kurz FVG und AFS. Sie arbeitet im Projekt Wohlfühlen, Klima und Gesundheit, das sich mit den Zusammenhängen zwischen Klimawandel und Gesundheit beschäftigt. Wir als Vernetzungsstelle Seniorenernährung sind dabei mit Inhouse-Schulungen in das Projekt involviert. Hallo Larissa, schön, dass du dir noch einmal die Zeit nimmst und heute mit uns über die hitzeangepasste Ernährung in der Pflege sprichst.
Sehr gerne, ich freue mich, heute wieder dabei sein zu können.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir, Larissa. Und du hattest das bei der besagten Folge ja schon wunderbar herausgearbeitet, weshalb so empfindliche Bevölkerungsgruppen wie die Kinder da ganz besonders, man besonders draufschauen sollte. Und wir hatten damals schon gesagt, Mensch, das gilt bei den älteren Menschen mindestens genauso. Weshalb ist dieses Thema für ältere Menschen denn so relevant?
Ja, also im Alter nimmt allgemein die Fähigkeit ab, die Körpertemperatur richtig zu regulieren. Man schwitzt weniger, aber auch das Durstgefühl lässt nach. Zudem haben hochaltrige Menschen ja häufig auch Vorerkrankungen. Vorerkrankungen sind ganz entscheidend, gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil da kann an heißen Tagen, können da Herzinfarkte, Herzinsuffizienten, aber auch Schlaganfälle vermehrt auftreten. Dann Lungenerkrankungen, gerade in Kombination mit hoher Luftverschmutzung, können da zu Komplikationen führen. Aber auch Nierenerkrankungen zum Beispiel, wenn halt man nicht ausreichend genug trinkt, dann können diese Nierenerkrankungen verstärkt werden oder halt auch erst entstehen. Mit Vorerkrankung geht ja auch häufig einher, dass man Medikamente zu sich nimmt. Das ist auch, kann eine Gefahr sein an heißen Tagen, dass zum Beispiel blutdrucksenkende Mittel sehr viel stärker wirken, weil durch Hitze sowieso schon die Gefäße erweitert werden und der Blutdruck dann gefährlich tief absinkt. Oder es gibt auch viele Medikamente, die zum Beispiel das Schwitzen verringern, Diabetesmedikamente zum Beispiel. Dann ist es so, dass zum Teil ja auch das Gewicht ein bisschen zunimmt, der Fettanteil im Alter. Übergewicht ist natürlich auch da gefährlich, wenn man weniger Wärme abgibt. Auf jeden Fall ist es ein hochkomplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren, aber deswegen sind halt Menschen im hohen Alter besonders gefährdet. Man sagt auch, dass, oder das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in den letzten Jahren ungefähr 3.200 bis 8.300 Menschen jährlich durch Hitze vorzeitig verstorben sind, durch halt eben das Fortschreiten von Vorerkrankungen oder auch durch direkte hitzebedingte Gefahren wie Sonnenstich, Hitzschlag. Und drei von vier dieser vorzeitigen Todesfälle fielen auf Personen, die 75 Jahre oder älter waren.
Das ist eine ganze Menge. Ist denn die Tendenz eher, sage ich mal, steigend oder das Gefühl hat man ja. Es ist ja Gott sei Dank, dass man mehr den Fokus darauf hat. Ist es das Empfinden, dass es mehr in dem Mittelpunkt steht oder gibt es oder sind die Zahlen tatsächlich ansteigend?
Also diese Schätzungen vom Robert-Koch-Institut sind noch recht frisch. Da kann man noch keine langzeitigen Tendenzen benennen. Aber dadurch, dass ja die heißen Tage immer mehr werden, wird das auch prognostiziert, dass die Todesfälle auch zunehmen. Also zwischen 1951 und 1960 gab es im Durchschnitt 3,6 Hitzetage pro Jahr. In der letzten Dekade zwischen 2011 und 2020 waren schon 11 Hitzetage. Also es war schon eine Verdreifachung in diesem verhältnismäßig kurzen Zeitfenster.
Und da gibt's ja ganz viele Ansatzpunkte, auch wenn ich jetzt an sowas denke wie Versiegelung oder Entsiegelung vielmehr der Flächen und sonstige Dinge. Bisher ist das Thema Ernährung da ja eigentlich gar nicht so im Fokus. Aber haben wir denn da mit der Ernährung einen guten Ansatzpunkt, um dagegen anzugehen?
Ja, total. Gut, dass du es ansprichst. Genau, also Ernährung ist halt ein sehr, sehr großer Hebel, der oft stiefmütterlich behandelt wird, weil die Ernährung den Körper an heißen Tagen zusätzlich belasten kann, wenn das Falsche gegessen wird, sage ich mal. Es ist wichtig, dass an heißen Tagen halt vor allem eine leichte Kost zu sich genommen wird. Natürlich ist im Alter sind noch einige andere Dinge zu berücksichtigen, von Kau- und Schluckstörungen, einer erhöhten Nährstoffdichte, bei einem geringeren Energiebedarf, aber halt auch Vorerkrankungen, chronische, aber auch akute Vorerkrankungen, die natürlich auch eine besondere Berücksichtigung finden müssen bei der Ernährung. Vielleicht noch kurz zu den Nährstoffen. Da ist bei Menschen im höheren Alter ja auch immer entscheidend, dass sie ausreichend Proteine, ausreichend Eiweiß zu sich nehmen. Das ist auch an heißen Tagen entscheidend. Da sollte das nur gestückelt sein. Da sollte es mehrere kleine Portionen geben, aber hochwertige Portionen, also sehr nährstoffdichte Portionen, über den Tag verteilt. Also da empfiehlt ihr ja auch immer, dass man oder dass Menschen im hohen Alter 1 bis 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen sollten.
Ja, also Proteine sind ein total wichtiger Nährstoff. Im Alter müssen wir ja tatsächlich oder sollten wir tatsächlich ja noch mehr Eiweiß zu uns nehmen als jetzt vielleicht im jungen Erwachsenenalter. Was ich ganz spannend finde bei der Gruppe von SeniorInnen, ist ja, dass man da auch noch mit den pflanzlichen Proteinquellen wie Hülsenfrüchten beispielsweise aufgewachsen ist. Und auch wenn man oft denkt, dass sie nicht so gut bekömmlich sind, rote Linsen sind ein total super Einstieg. Und rote Linsensuppe gibt's ja auch ganz häufig in Senioreneinrichtungen und die wird da sehr, sehr gerne gegessen. Das heißt, wir haben da schöne pflanzliche Proteinquellen, die wir nutzen können, dann bei Hülsenfrüchten auch gerne in Kombination mit Getreiden oder an heißen Tagen könnte man dann eben auch noch auf Milch und Milchprodukte zugreifen. Und ja, aus eurem Projekt habe ich da auch eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Und zwar, dass es auch total wichtig ist, Mut zu haben, was Neues auszuprobieren. Wir haben nämlich da Räucherbrotaufstrich hergestellt aus Räuchertofu. Und am Anfang hieß es, oh nein, Räuchertofu, das wird hier niemand essen. Und zum Schluss wurde dieses Rezept eben von ganz vielen Pflegefachkräften auch abfotografiert, weil es allen so gut geschmeckt hat.
Genau, da ist es ganz entscheidend, dass die Personen halt direkt in Kontakt damit treten, das selbst probieren können, sodass erste Zurückhaltung da abgebaut werden kann. Da bin ich auch sehr froh mit euren Workshops, dass ihr die an diese hitzeangepasste Ernährung rangeführt habt. Ich glaube, das war sehr wertvoll. Was vielleicht sonst noch zu beachten ist, neben Proteinen sind, ist die Vitaminzufuhr. Da sind vor allem nochmal Vitamin D und B12 zu nennen. Bei B12 sollte man auch besonders darauf achten, wenn man zum Beispiel Magenschoner wie Pantoprazol zu sich nimmt oder auch Diabetesmedikamente wie Metformin, weil die Aufnahme von Vitamin B12 hemmen können. Dann sind Ballaststoffe natürlich wichtig im hohen Alter, aber auch Mineralstoffe. Und bei den Mineralstoffen, ein Teil der Mineralstoffe sind ja auch Elektrolyte. Die sind natürlich an heißen Tagen besonders wichtig, weil wenn wir vermehrt schwitzen, verlieren wir auch sehr viele Elektrolyte und die sollten wir dann verstärkt zu uns nehmen. Und da sind vor allem Natrium, Chlorid, Kalium und Magnesium zu nennen. Also es ist empfehlenswert, natriumreiches Mineralwasser zu sich zu nehmen oder sonst mit Speisesalz, also Natriumchlorid, nochmal nachzusalzen, entweder im Wasser oder halt auch die Speisen nachzusalzen. Kalium ist vor allem in viel Obst und Gemüse vorhanden, in Kombination mit Magnesium, auch wunderbar in Bananen, gekochten Spinat. Magnesium ist aber auch in Nüssen oder Kernen, da kann man nochmal gut die Elektrolyte auffüllen.
Ja, super. Das sind schöne Beispiele. Ihr habt jetzt auch gesagt, vor allem Protein ist wichtig. Es ist wichtig, sind Vitamine und Mineralstoffe. Und die Leichtverdaulichkeit ist wichtig. Magst du mir, Larissa, nochmal ein paar konkrete Beispiele zu Gemüse, Obst und Leichtverdaulichkeit geben? Das wäre super.
Gerne. Genau, Salat ist natürlich da zu nennen. Das an heißen Tagen, eine ideale Möglichkeit, gerne kleingeschnitten am Tag, gedünstetes Gemüse oder Obst, das ist ideal für heiße Tage, aber auch Fisch, Joghurt. Über Joghurt kann zum Beispiel der Kalziumbedarf auch nochmal gedeckt werden. Oder auch lauwarme, abgekühlten Suppen wie Gazpacho zum Beispiel. Eine schöne Möglichkeit ist zum Beispiel auch Wassermelone in Kombination mit Feta zu reichen. Da kriegt man dann auch nochmal Natrium und Kalzium, kann man sich zuführen. Und Feta ist ja auch sehr eiweißreich. Insgesamt empfiehlt ihr ja immer 5 am Tag, also 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag zu sich zu nehmen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Richtwert, an dem man sich wunderbar orientieren kann, denn Obst und Gemüse sind ja auch sehr wasserreiche Lebensmittel. Das ist ja auch von Vorteil.
Ja, ich finde es total spannend, dass du ja Gazpacho genannt hast, Wassermelone. Wassermelone hat es ja direkt im Namen, die wasserreichen Lebensmittel. Und diese sind eben auch super geeignet, um die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen bei älteren Menschen, die vielleicht des häufigeren mal vergessen, was zu trinken oder nicht mehr so dieses Durstgefühl haben, dass man eben guckt, dass man die wasserreichen Lebensmittel häufiger am Tag anbietet. Also gerne eine aufgeschnittene Wassermelone, Gurkensticks mit einem Quarkdip. Das wäre ja dann auch wieder was, dass wir die Gurkensticks haben für den Wassergehalt und den Quarkdip für die Proteine beispielsweise. Und auch Smoothies werden ja immer beliebter aus Obst oder Gemüse, die dann eben auch je nach Saison eingesetzt werden können, die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten.
Da habt ihr ja auch wunderbare Rezepte auf eurer Website von der Seniorenvernetzungsstelle. Da habe ich auch schon mal ein bisschen durchgeschaut, von dem Trinkmüsli Luise bis zu Smoothies ist ja alles dabei. Also da können sich die HörerInnen ja auch nochmal inspirieren lassen.
Ja, das stimmt. Und wir haben ja das eine oder andere auch schon gemeinsam hergestellt.
So, wir wissen ja, dass im Alter sich auch die Körperzusammensetzung ändert. Also das heißt, bei älteren Menschen im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, in unserem Alter, ja, besteht der Körper nur noch zu 40-50% aus Wasser. Und wenn dann halt eben der Wasserverlust an heißen Tagen noch dazukommt, dann wird das ja wirklich durchaus dramatisch. Also wir haben sowieso schon die Schwierigkeit, dass die Menschen, ältere Menschen, weniger trinken. Und jetzt haben sie noch einen erhöhten Bedarf. Wie kriege ich das denn hin? Also wie viel ist es denn konkret, was sie an heißen Tagen trinken sollen? Und wie schaffen wir das?
Genau, also vielleicht erstmal zur ersten Frage. Wie viel sollte ältere Menschen trinken? Also als absolutes Mindestmaß sind 1,3 Liter am Tag, werden da empfohlen, lieber mehr. Lieber 1,5 bis 2 Liter pro Tag, an Hitze sowieso mehr. Aber natürlich sollte man da berücksichtigen, wenn die Person eine Herz- oder Nierenerkrankung haben, da ist Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin entscheidend. Was getrunken werden sollte, ist vor allem Wasser, ungesüßte Tees, verdünnte Fruchtsäfte, gerne im Verhältnis 3 Portionen oder Einheit Wasser und 1 Portion Saft. Genau, und dann ist auch entscheidend, dass die tatsächlich nicht als kalt sein sollten. Man denkt immer, oh, das ist erfrischend, möglichst kaltes Getränk, aber der Körper muss Wärme produzieren, um halt eben die Flüssigkeit, die zugeführt wurde, auf die Körpertemperatur zu erhitzen. Genau, das ist da ganz entscheidend. Also gerne lauwarme Zimmertemperatur, warme Getränke zu sich nehmen. Deine zweite Frage ging ja in die Richtung, was kann getan werden an heißen Tagen, um darauf zu achten. Ja, das ist auf jeden Fall auch ganz entscheidend, weil meine Erfahrung aus den Tagespflegeeinrichtungen ist auch häufig, dass die Pflegeeinrichtungen selber sehr, sehr viel tun. Also die stellen überall Getränke bereit, die dokumentieren auch in ihren Protokollen, wie viel die einzelnen Gästinnen zu sich genommen haben, stellen auch sehr abwechslungsreiche Getränke bereit, was empfohlen wird von alkoholfreier Bowle bis zu wirklich nett angereicherten, mit Früchten angereicherten Getränken und spielen zum Teil auch Spiele. Also das kann auch empfohlen werden. Da gibt's ein Spiel, das heißt, trink doch einen mit. Das ist auch für demenziell erkrankte Personen geeignet, um da einige Trinkanreize zu setzen.
Das heißt, eigentlich in den Pflegeeinrichtungen wird schon ganz viel auf die Thematik geachtet. Anders ist es ja dann vielleicht in den Privathaushalten, wo die SeniorInnen alleine leben. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Aber da gibt es eben auch die Tipps, die du jetzt gerade angesprochen hast, wie beispielsweise Trinkpässe oder Erinnerungs-Apps. Aber dass man eben auch guckt, dass man farbige Gläser nutzt, um sich daran zu erinnern, dass man was trinken möchte. Das sieht man ja auch oft in Senioreneinrichtungen. Oder dass man sich eben an den Stellen, wo man häufig im Haus ist, Gläser hinstellen kann, um sich so wieder daran zu erinnern, dass man was trinken möchte. Es gibt auch ganz viele Menschen, die zu mir gesagt haben, dass sie eine Flasche sich bereitstellen an Tagen, an denen es besonders warm ist, die eben schon 1,5-2 Liter fasst und dass man immer wieder auf die zurückkommt, um dann wirklich zu sehen, ah, okay, so viel habe ich heute getrunken.
Das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Also gerade eben, wenn das Durstempfinden weniger wird, dass es sozusagen von außen das Signal kommt, jetzt wäre es wieder Zeit für etwas zu trinken. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt habt ihr ja schon sehr viel genannt. Gibt es denn irgendetwas noch, was die Mahlzeitenstruktur oder wenn wirklich ein heißer Tag ist, was die Mahlzeiten an sich nochmal betrifft, irgendwelche Punkte, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
Es ist entscheidend, dass die Portionsgrößen und die Essenszeiten angepasst werden. Also, dass lieber häufiger und kleinere Mahlzeiten zu sich genommen werden. Das belastet den Körper weniger stark als eine große Mahlzeit. Wenn man sagt, man möchte aber gerne eine Hauptmahlzeit haben, dann sollte man sie gerne auf die frühen Morgenstunden oder auf den Abend schieben und nicht zur wärmsten Zeit des Tages zu sich nehmen.
Also was ich auch immer noch total wichtig finde, und das hat man ja auch bei euch in der Einrichtung gesehen, dass man die Gästinnen mitnimmt, also dass man ihnen erzählt, warum essen wir denn jetzt heute eine kalte Suppe und gar keine warme? Und mit kalt meine ich jetzt Raumtemperatur in etwa. Und dass man vielleicht erzählt, ja, wir machen das jetzt, weil es ein sehr, sehr heißer Tag ist. Deshalb gibt es jetzt dies und dies zu essen. Das ist wichtig aus den und den Gründen. Und ich glaube, so kann man die Tischgäste häufig auch gut mitnehmen. Und dann stellen sie sich auch mehr darauf ein, vielleicht was Neues zu probieren.
Ja, das habe ich auch mit der Projektbegleitung auch gesehen durch deine Workshops, die du immer wieder angeboten hast, dass die Tagesgäste auch immer interessierter daran waren, neue Dinge ausprobiert haben und sich dann auch was verändert hat in den Gerichten, die dort in der Tagespflege angeboten wurden. Ich erinnere mich noch an unseren ersten Workshop, als wir das erste Mal gemeinsam in der Einrichtung waren. Es war ein recht warmer Tag und wir sind kurz nach dem Mittagessen dort aufgelaufen und haben gesehen, was die gerade zu Mittag gegessen haben. Und das war halt eben Wurst. Das war eine fettige Bratwurst mit einer recht fettigen Bratensoße dazu und noch ein paar Beilagen, die auch sehr fettreich waren. Und dann hat das Pflegepersonal gesagt, ja, heute gab es was Leichtes, heute gab es eine kleine Portion. Ja, die Portion war klein, aber was auch sehr, sehr entscheidend ist an heißen Tagen, ist, dass nicht so fettreich gegessen wird, weil das halt sehr belastend ist für den Körper. Also fettiges Fleisch, Wurst, Hackfleisch, Bratwurst, aber auch Frittiertes sind da nicht so geeignete Speisen an heißen Tagen.
Ja, da sieht man, dass sich das Bewusstsein direkt verändert hat und dass sie das, ihr eigenes Bewusstsein dann sozusagen auch mit den Gästen kommuniziert haben, was ja total schön ist.
Genau, ja.
Bisher haben wir uns konkret um Lebensmittel oder um das Trinken unterhalten, aber gibt es denn auch Möglichkeiten für die Pflegeeinrichtungen, sich strukturell nochmal besser auf diese Hitzewellen einzustellen?
Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die meisten Pflegeeinrichtungen geben ja 4 Wochen im Voraus, entscheiden die Speisepläne für die Tagesgäste und Bewohnerinnen, müssen sie ja auch für den Catering. Da ist es ganz entscheidend, mit dem Caterer zu sprechen, mit dem Essenslieferanten und sagen, wir wollen einen Sommerspeiseplan haben. Das sind entscheidende Punkte, die da berücksichtigt werden, dass die ganze Sommerperiode es eben diesen Sommerspeiseplan gibt, der eben diese Punkte berücksichtigt, die wir eben schon angesprochen haben. Das kann auch nochmal Teil des Hitzeschutzplans sein. Pflegeeinrichtungen können auch einen Hitzeschutzplan erstellen, in dem festgelegt wird, welche Maßnahmen wann in Angriff genommen werden sollen und wer dafür zuständig ist. Da ist Ernährung ein großes Handlungsfeld. Andere wären zum Beispiel Kommunikation, Information, organisatorische Maßnahmen und. Es würde jetzt zu weit gehen, wenn ich das ausführe, aber genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt von dir, dass das konzeptionell verankert ist.
Hm. Und jetzt haben wir ja unheimlich viel schon über das Projekt gehört. Ihr habt ja schon davon erzählt und das macht ja neugierig. Larissa, magst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen, was ihr da vorhabt oder was ihr da gerade aktuell macht?
Gerne. Genau, in unserem Projekt wollen wir halt auch gerade Konzepte erstellen mit den Pflegeeinrichtungen. Wir begleiten da aktuell 5 Tagespflegeeinrichtungen und vollstationäre Pflegeeinrichtungen dabei, halt partizipativ Konzepte zu entwickeln, die vor Hitze schützen, aber auch die Gesundheit der dort lebenden und arbeitenden Menschen zu fördern. Genau, also wir setzen uns an den Tisch mit den Bewohnerinnen, Tagesgästen, Mitarbeitenden aus verschiedenen Disziplinen, Angehörigen und so weiter und überlegen, was können Maßnahmen sein. Wir planen die, wir setzen sie gemeinsam um, evaluieren die. Da haben wir auch die große Freude, mit der Barmer Landesvertretung Niedersachsen-Bremen zusammenarbeiten zu können, die die Kosten dieser Maßnahmen dann auch trägt. Und evaluiert wird das Projekt von der Hochschule Hannover. Und da können wir dann auch sehen, okay, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Und diese Erfahrungswerte wollen wir auch an die Einrichtung weitertragen, damit die auch selber damit arbeiten können und vielleicht nicht die gleichen Fehler machen, sondern da halt wissen, was ist zu bedenken, was ist zu berücksichtigen, was gibt es vielleicht für Stolpersteine und wie kann man damit umgehen. Und diese Erfahrungswerte sollen auch an die Einrichtung wieder kommuniziert werden. Wir machen das in einer Handlungshilfe. Und diese Handlungshilfe haben wir uns auch dazu entschieden, da den Schwerpunkt auf die Ernährung zu legen, weil es halt ein Thema ist, was im Hitzeschutz bisher sehr stiefmütterlich behandelt wird. Da wollen wir auch einige Tipps geben. Da arbeiten wir auch eng mit der Vernetzungsstelle Seniorenernährung zusammen und ja, sind da ganz froh drum, da auch nochmal die Expertise von euch nutzen zu können.
Bei dem Thema Klima und Gesundheit, wie es ja auch in eurem Titel heißt, finde ich es auch so spannend mit dem Thema Ernährung, dass die Ernährung ja auch total die Auswirkungen auf das Klima hat, sage ich jetzt mal. Und dass das dann eben auch wieder Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Also dass es so ein Kreis ist in gewisser Weise.
Genau, das stimmt. Im Endeffekt ist Klimaschutz ja auch der beste Hitzeschutz, den man haben kann. Deswegen ist es ganz entscheidend. Und jetzt als Gesundheitswissenschaftlerin sehe ich ja auch immer die Zusammenhänge. Also man spricht da im Fachjargon von den gesundheitlichen Co-Benefits. Also Maßnahmen, die man tut, um das Klima zu schützen, die aber auch der Gesundheit, für die Gesundheit förderlich sind. Da gibt es sowas wie aktive Mobilität. Also lieber mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein als mit dem Auto. Aber auch Ernährung ist da halt ein großes Handlungsfeld. Das werden wir uns auch klimafreundlich ernähren. Wenn wir zum Beispiel eher auf pflanzliche Proteinquellen setzen als auf tierische Proteinquellen oder saisonales und regionale Produkte bevorzugen, dass man da auch nochmal einen großen, großen Einfluss haben kann, weil wirklich ein Großteil der Treibhausgasemissionen sind ja auf die Ernährung zurückzuführen. Und genau, da finde ich es auch schön, dass ihr in den Qualitätsstandard der DGE die ja auch berücksichtigt, also dass das auch immer eine Dimension ist, die ihr mitbedenkt.
Total. Also die DGE-Empfehlungen und auch die Umsetzung der DGE-Qualitätsstandards können auf jeden Fall dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.
Jetzt habt ihr ja schon einige tolle Sachen erarbeitet. Und es sind ja nicht alle Einrichtungen bei euch, leider. Aber wie können denn jetzt die anderen Einrichtungen davon, von den Ergebnissen profitieren? Werden die noch veröffentlicht, sodass sie sozusagen darauf auch irgendwie zurückgreifen können?
Genau. Also diese Handlungshilfe, von der ich eben schon sprach, die wird auf unserer Website von der LVG und AFS auf jeden Fall publiziert werden, veröffentlicht werden. Wahrscheinlich Ende des Jahres 2025. Da können Sie, ich weiß nicht, werden Sie den Podcast hören, aber auf jeden Fall gerne mal reinklicken oder sich eine Erinnerung in den Kalender machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr als DGE bzw. Seniorenvernetzungsstelle darauf aufmerksam machen werdet.
Ja, wir verbreiten das auf jeden Fall, ganz sicher. Mensch, Larissa, also ganz lieben Dank dafür. Ich meine, der Sommer steht jetzt bevor und die Hitzewellen werden kommen, das werden wir wissen. Aber durch die Einblicke und euer Projekt, glaube ich, ist es vielleicht ein kleines bisschen besser möglich, diese Zeit letztendlich gut zu bestehen, weil die ist eine große Belastung für ältere Menschen. Aber mit den Tipps ist es vielleicht ja möglich, damit besser umzugehen. Ganz lieben Dank dafür.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Die gesundheitlichen Risiken von Hitze sind gerade bei Kindern und älteren Menschen nicht zu unterschätzen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Aber durch eine angepasste Ernährung wird der Körper älterer Menschen an Hitzetagen weniger belastet. Wichtige Faktoren sind leicht verdauliche kleine Mahlzeiten, die über den Tag verteilt gegessen werden und besonders nährstoffreich sind. Da kommt es vor allem auf das Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe an. Wasserreiche Lebensmittel und Getränke sind an heißen Tagen von ganz besonderer Bedeutung, insbesondere weil ältere Menschen sowieso ein geringeres Durstempfinden haben. Aber obwohl die Ernährung hier bisher viel zu wenig im Fokus steht, hat sie einen enormen Einfluss auf die Lebensqualität älterer Menschen, insbesondere an heißen Tagen. Deshalb sind Projekte wie das der LVG und AFS besonders wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, um an heißen Tagen ganz besonders auf sie zu achten, egal zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung. In einigen Städten, wie auch hier in Hannover, finden zahlreiche Veranstaltungen am Hitzeaktionstag statt. Letztes Jahr zum Beispiel hat die Region Hannover bei ihrem Fachtag wie Klimaschutz Gesundheit fördert regionale Ansätze und Initiativen vorgestellt. Welche Veranstaltungen werden in eurer Stadt am 4. Juni angeboten? Schreibt uns das gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.